In dieser Folge geht's ums Thema Aufklärung. Wie könnt ihr Sexualität, Leidenschaft, Lust euren Kindern gut beibringen? Ich habe ganz viele Beispiele für euch gesammelt, wie ich das mache. Ich habe auch ganz ehrlich erzählt, wie mein Vater das gemacht hat, nämlich unabsichtlicherweise über die neue Revue und über Pornos und was das mit mir gemacht hat. Und warum es so wichtig ist, dass gerade Väter mit ihren Töchtern über Sex sprechen. Hallo ihr Lasties, in der heutigen Folge vom Oh Yes Lust Podcast geht's mal um ein ganz untypisches Thema. Es geht um Aufklärung. Habe ich nämlich immer wieder, dass die Frauen, die mit mir arbeiten, mich dann irgendwann fragen, wie kann ich eigentlich meinen Sohn oder meine Tochter gut aufklären? Wie hast denn du das gemacht? Weil ich immer merke, da ist noch immer so viel Scham und so viel Unsicherheit. Und das ist aber so wichtig, dass wir nicht nur an unserer eigenen Sexualität arbeiten und uns da weiterentwickeln, sondern dass wir das auch natürlich an unsere Kiddies weitergeben, damit die von einem anderen Punkt in ihrer Sexualität starten. Und das wird eine ganz persönliche Folge. Ich werde also erzählen, wie ich aufgeklärt wurde. Und es war sehr ungewöhnlich, kleiner Spoiler. Und wie ich das mit meiner Tochter mache und was ich immer so für Tipps noch gebe. Ich habe mit meiner Münchner Klit-Gang drüber gesprochen. Ich habe in München so ein paar Freundinnen, ne, Props gehen raus an Anne, Franzi und Kati. Und wir haben über Aufklärung gesprochen und da kam das Thema eben auf und der Wunsch, mach doch ja mal jetzt endlich eine Podcast-Folge dazu. Wir wollen mal wissen, wie du das machst. Und ich spring gleich rein. Ich habe sehr früh angefangen, meine Tochter aufzuklären, weil ich mir immer gedacht habe, wenn die dann in dem Alter ist, 13, 14, 15, 16, wo es losgeht, dann bin ich möglicherweise so uncool, dass sie gar nicht mehr mit mir über Sex reden möchte. Also habe ich sozusagen die ganz frühen Zeitfenster genutzt, wo sie quasi noch an meinen Lippen hing und ich ihr großes Idol war. Und immer wenn irgendwelche Fragen zu Sex aufkamen, wie entstehen Babys, wie entstehen Kinder, habe ich das gleich sofort genutzt. Und habe immer gleich sofort erklärt, nicht nur die technischen Dinge, sondern vor allem auch meine Haltung dazu. Ja, also ich habe immer erklärt, dass Sex richtig viel Spaß macht, dass Sex so toll ist wie Wasserrutsche, Trampolinspringen, Bällebad, Vanilleeis mit Marshmallow-Topping, weil ich das so oft erlebe, dass ich Frauen treffe, die genau wissen, wie man verhütet, aber nicht wissen, warum habe ich eigentlich Sex? Also die diesen Fun-Faktor, diesen Spaß-Faktor, den Sex hat, für sich noch gar nicht erschlossen haben. Und das ist kein individuelles Problem. Und bitte an der Stelle auch nicht selbst beschämen, sondern das ist gesellschaftlich erwünscht. Na, junge Männer, Jungs werden immer daran zu angehalten, ihre Sexualität zu exploren und da schon sehr früh zu wissen, was sie wollen und wie sie es brauchen. Und bei Mädchen gibt's einfach immer noch dieses, die Hand wird weggeschlagen, das ist Igitt, der Schoßbereich, spar dich auf, hab einen niedrigen Bodycount. Da gibt's einfach immer noch so viel Anspruch auf Zurückhaltung. Und ich crash das immer, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Meine Tochter sollte von Anfang an spüren, Sex ist geil, Sex macht Spaß. Der Trick ist einfach herauszufinden, wie du Sex haben kannst, von dem du nicht genug kriegen kannst. Sex worth wanting. Und deswegen, ich habe von Anfang an gesagt, ich freue mich darauf, wenn du Sex hast. Sex ist toll. Ich freue mich für dich, wenn es losgeht, weil das ist wie Vanilleeis mit Marshmallow-Toppings. Das ist so geil. Und wenn du das endlich erleben kannst, dann freue ich mich total für dich. Und ich bin sozusagen mit dieser Haltung gegenüber Sexualität reingegangen. Ich hatte das früher nicht, ne? Ich musste mir Sexualität auch erst erarbeiten, ne? Ich erzähle ja oft, dass ich erst mit 35 mit Selbstbefriedigung angefangen habe, dass ich da erst sexuelle Fantasien entwickelt habe, dass ich da erst aus der Performance und aus dem guter Sex ist, wenn er gekommen ist, dass ich erst spät rausgewachsen bin aus dem und dass ich meine Sexualität mit 40 nach der Geburt nochmal neu entdeckt habe. Und jetzt mit 53 gehe ich nochmal in eine Phase von: Wie sieht eigentlich mein erotisches Ich aus? Wie bin ich eigentlich, wenn ich in dieser Holy Whore bin? gibt's eine eigene Folge dazu, könnt ihr euch anhören. Aber das ist die Haltung, die ich meinem Kind vermittle. Sex ist toll, find heraus, wie es funktioniert. Ich freue mich total, wenn es für dich losgeht. Dann haben wir natürlich ganz viele Bücher dazu gelesen. Ich glaube, als sie mich das nächste Mal gefragt hat, da war sie schon 9, da wollte sie mal wissen, ne, wie sieht so eine Mumu eigentlich aus? Und da hatte ich gerade so tolle Bücher bekommen von Dr. Nadine Beck. Tu die alle auch in die Shownotes verlinken. Und die sind wir durchgegangen. Die sind so geil illustriert von der Illustratorin, die für Einstein diese ganzen Illus gemacht hat, die ne, auf diesen Kondomen drauf sind und auf den Menstruationstassen und so. Und die haben wir uns angeguckt. Und ich muss auch sagen, an vielen Stellen ist mir auch die Schamesröte hochbekommen, weil da ist dann natürlich auch schwuler Sex, auch Sexpraktiken, die so ein bisschen untypischer sind, die nicht so gang und gäbe sind. So, da habe ich dann einfach ein bisschen entschieden, was finde ich ist kindgerecht und was finde ich ist nicht kindgerecht. Also ich finde ja, schwuler Sex ist total kindgerecht, das kann man einfach erklären. Auch lesbischer Sex, na, da waren auch viele Sachen drinnen zu Transmenschen. Und das ist total wichtig, weil das begegnet meiner Tochter in der Schule immer. Also da sind ganz viele Transmädchen, Transjungs für die Generation. Meine Tochter ist jetzt 13. Ist das total normal, mit Menschen zu tun zu haben, die, wo das Geschlecht nicht der Identität entspricht und wo es den Wunsch nach Transformationen gibt. Das ist in dieser Generation, habe ich festgestellt, viel natürlicher und kommt viel öfter vor, als das zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, gang und gäbe war. Und deswegen fand ich das Buch so toll, dass wir da durchgegangen sind. Ich habe ihr meine Sextoys gezeigt. Dann haben wir die in der Hand gehalten, dann habe ich die angedreht, dann haben die so ein bisschen vibriert, ne? Und dann habe ich gesagt, das ist Toys, die machen Spaß. Wir benutzen die, ich benutze die alleine, ich benutze die mit deinem Papa zusammen. Aber es sind auch meine. Und ich möchte nicht, dass du die nutzt. Weil da kann eben auch was übertragen werden, ne, an sexuell übertragbaren Krankheiten. Man weiß ja nicht immer, ob, ne, HPV und. Also das sage ich auch einer 9-Jährigen. Also wenn du eines Tages deine eigenen Toys haben willst, sag mir Bescheid, dann bestellen wir dir was Schönes. Vielleicht triggert dich das jetzt oder vielleicht treibt dir das auch die Scham hoch. Da darf jeder auch für sich entscheiden, was fühlt sich für mich authentisch an, wie weit würde ich gehen, was ist für mich machbar und wo habe ich so ein, nee, das kommt für mich gar nicht in Frage, ich möchte nicht, dass sie meine Toys sieht. Auch okay, du musst das nicht so machen wie ich. Ich erzähle hier einfach, wie ich das mache und du nimmst dir das mit, was sich für dich richtig anfühlt und was du verkörpern kannst und das, was sich für dich noch nicht richtig anfühlt, ist auch okay. Na, nicht jeder ist wie ich. Und das ist total in Ordnung. So, und da sind wir durchgegangen. Da haben wir auch uns die verschiedenen Vulven angeguckt. Ne? Also, damit die jungen Frauen auch sehen, Vulven sehen unterschiedlich aus. Vulva ist ja der äußere Bereich. Der innere Bereich heißt Vagina. Ist mir dann auch wichtig, dass wir das, na, so umgangssprachlich sage ich immer Mumu. Aber in solchen Momenten ist es mir wichtig, dass wir das auch richtig framen. Ne? Vulva ist außen. Vagina ist innen. Wir sagen auch nicht zum Penis Hoden und zum Hoden Penis. Wir haben da feine Differenzierung. Wir wissen auch, das ist die Eichel und das ist der Sack. Und ich finde das enorm wichtig, dass wir, wenn wir über das weibliche Geschlecht reden, dass wir auch diese Akkuranz haben. Wir können natürlich auch mal ein bisschen salopp reden. Also es ist schon wichtig, dass es ein Wort hat, ob das jetzt Mumu ist oder was immer auch, dass es ein schönes, wohlwollendes Wort ist, nicht Fotze oder Möse, sondern dass es ein positiv besetztes Wort ist, Muschelchen, was immer da für euch passend ist, dass es nicht einfach untenrum heißt, weil das macht was, Sprache prägt was. Also untenrum ist so ein undefinierter Raum, eine weiße Landkarte, damit kann man keine Verbindung aufbauen. Aber noch schöner ist es natürlich auch, wenn ihr korrekt benennt. Ne? Also wenn das die Vulva ist, die Vulvalippen, die Vagina, wenn es da eine Differenzierung gibt. Und wir differenzieren immer sehr genau, wenn es um den Penis geht, die Eichel, die Vorhaut, der Hoden. Aber wenn es ums weibliche Geschlecht geht, machen wir das nicht. Und das ist schon wichtig, dass wir damit anfangen, dass wir dann sagen, die Klitoris, die Vulvalippen. Und ich sage immer bewusst Vulvalippen, ich sage nicht Schamlippen, weil Worte prägen. Da gibt's nichts zu schämen. Deswegen ist das nicht das Schambein und es sind nicht die Schamlippen, sondern ich korrigiere mich dann immer, es sind die Vulvalippen, es ist der Venushügel. Ich habe mir da schon, also ich meine, da gibt's, das könnt ihr googeln, da gibt's tolle Worte und dann guckt ihr einfach, welches Wort für euch passend ist und dann verwendet ihr das. Und wichtig ist auch, Mädchen lernen auch von ihren Vätern und von ihren Brüdern und von ihren Tanten und Onkeln, aber vor allem auch von ihren männlichen Ansprechpartnern. Also es ist auch wichtig, dass die Väter nicht untenrum sagen, sondern dass auch die Väter da die korrekten Worte verwenden. Wir sagen ja auch nicht zu den Jungs, da untenrum, da mache ich nichts sauber, das geht mich nichts an. Nee, sondern die Mutter macht am Penis ganz klar auch sauber. Also es ist auch wichtig, dass die Väter an der Vulva sauber machen. Und dann aber auch sagen, oh, das ist eine schöne Vulva, ich mache die jetzt mal sauber. Solche Sachen, also dass wir da lernen, auch die Scham abzulegen. Und auch wenn die Kinder größer sind, dass wir anfangen, diesen Körper auch zu respektieren. Ne? Also ich habe dann immer, wenn irgendwas war im Intimbereich unserer Tochter, dass ich auch immer frage, darf ich dich da gerade anfassen, ist das okay? Weil dadurch vermitteln wir den Kindern auch, mein Körper gehört mir und nicht jeder darf meinen Körper anfassen. Indem wir diese Grenze bewusst leben und zelebrieren, geben wir den Kindern da ganz viel unbewusst auch schon eine Haltung mit. Na, das ist dein Körper, darf ich da jetzt hinfassen, darf ich den angucken, den Geschlechtsteil, ob Jungs oder Mädchen. So. Und kleine Side Note, das ist auch super wichtig, finde ich, dass wir auch den Kindern das überhaupt beibringen, ne? Also, dass nicht jeder sie am Kopf anfassen darf, dass sie nicht jeder umarmen darf, dass sie nicht jeden umarmen müssen. Ja, dass wir ihnen quasi gelebt zeigen, dein Körper gehört hier, du musst niemanden einen Bussi geben, du musst niemanden umarmen, du musst dir nicht von dem Wildfremden über den Kopf streichen lassen, dass wir auch wirklich da reingehen und lernen, solche Situationen zu stoppen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir mal in so ein Frühstückslokal gekommen sind und dann hat irgend so ein alter Mann ganz liebevoll aber meiner Tochter über den Kopf gekrault. Die kannte den null. Und die saß danach richtig verstört am Frühstückstisch und war so, ich weiß gar nicht, warum mich der angefasst hat. Und ich war richtig wütend, habe mich damals aber noch nicht getraut, hinzugehen zu diesem alten Ehepaar, das immer so freundlich rübergelächelt hat. Und zu sagen, das geht nicht. Ihr könnt nicht wildfremde Kinder anfassen. Weil dadurch lernen die Kinder, dass sie von jedermann angefasst werden dürfen. Und dann sind sie natürlich auch eine leichtere Beute für Missbrauch und Übergriffigkeiten. So, indem wir in diesen öffentlichen Räumen dafür sorgen oder auch vor allem in diesen privaten Räumen mit Familien, wir wissen ja inzwischen, viel, viel mehr Übergriffe, und Vergewaltigungen und Missbräuche finden in Familien statt. Und dadurch, dass wir in diesen Feldern den Kindern beibringen, your body, your choice, verinnerlichen sie das und werden dadurch auch nicht mehr so leicht anfällig für Übergrifflichkeiten. So, das war ein kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir wieder zurück. Also, positiv über Sex zu sprechen und überhaupt auch über Sex zu sprechen, aber das positiv zu framen. Und dadurch ist bei uns so eine sexpositive Haltung zu Hause entstanden. Na, wir sind auch als Eltern da sehr, sehr offen. Also, na, wir machen dann auch die Schlafzimmertür zu und sagen, jetzt ist Kuschelzeit. Na, also altersgerecht sozusagen. Jetzt ist Kuschelzeit oder jetzt ist Mama-Papa-Zeit. Damit für die Kinder auch klar ist oder für unsere Tochter auch klar war, es gibt auch einen intimen Rahmen zwischen meinen Eltern, der stattfindet. Eine Kuschelzeit, ne? Oder es, ne, eben auch zu küssen, zu umarmen, Händchen zu halten vorm Kind, ne? Die schreit dann zwar immer, ii, Aber dann eben auch zu sagen, du, das ist wichtig. Mama und Papa brauchen diese Momente von Zärtlichkeiten, von Kuscheln. Du kannst dich währenddessen gerne an unser Bein kuscheln. Aber für uns ist das wichtig, dass wir eben nicht nur Eltern sind, sondern dass wir auch Paar sind, dass wir auch Liebende sind, dass wir auch eine Mama-Papa-Beziehung haben. Und ich finde, das kann man einfach auch gut erklären, dass das normal ist und dass das richtig ist, dass das stattfindet. Eine Freundin hat immer zu ihren Kindern gesagt, wenn wir das nicht mehr machen, dann solltet ihr euch Sorgen machen. Solange wir küssen und knutschen und kuscheln, ist alles gut zwischen uns und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir uns trennen. Ist natürlich sehr simplifiziert, fand ich aber einen ganz schönen Ansatz. Und dann nutze ich manchmal auch wirklich Songs, um über Sex zu sprechen. Ne? Also ich halte immer meine Tochter an, unseren DJ zu machen, wenn wir im Auto fahren. Und dann hört die natürlich krassen Hip-Hop, dann hört die Iggy Mel, dann hört die andere Artists und dann sprechen wir darüber. Ne? Was gibt's für gesellschaftliche Vorgaben? Guck mal, da bricht sie mit den Vorgaben. Ne? Normalerweise ist das Pornosprache. Und jetzt benutzt es eine Frau, das ist ein Riesen-Affront. Damit bricht sie sozusagen Tabus auf. Songs zu nutzen, um über Sachen zu sprechen, um über gesellschaftliche Rollen zu sprechen, um über Erwartungshaltungen zu sprechen. Und das finde ich immer so zauberhaft. Unsere Tochter denkt immer, die geniert sich dann da immer so, dass sie diese krassen Songs hört. Da müssen wir immer so ein bisschen klar machen, dass wir auch mit so einer krassen Songkultur schon aufgewachsen sind, mit Hip-Hop. Und dass da nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber ich nutze solche Momente für solche Gespräche. Oder eben auch, na, jetzt werden die Röcke kürzer, jetzt Make-up ist ein großes Thema, dass man dann auch darüber spricht, na, also guck mal, roter Lippenstift, na, das symbolisiert etwas, das symbolisiert eine reife Frau, roter Nagellack, na. Und viele Männer können dann noch nicht unterscheiden zwischen du bist 12, du bist 16, du bist 18. Die sehen nur rote Lippen, roten Nagellack, Minirock und denken, du bist eine vollentwickelte Frau und machen dich vielleicht an. Nimm mal wahr, wenn du durch die Straßen gehst, ist das was du möchtest oder ist das was dich überfordert? Und wenn es dich überfordert, dann erlaub dir, deine Kleidung und dein Auftreten auch dementsprechend anzupassen. Also sie da wirklich auch zu begleiten in ihre Sexualität, in ihr Frauwerden hinein und das nicht nur über Sexualität zu machen, sondern eben auch über Kleidung, über Schminke, über Nagellack, über Sprache, über Musik, ne, das alles zum Anlass zu nehmen, um darüber zu sprechen. Ich fand auch, dass die Tage zu bekommen nochmal ein wichtiger Aspekt ist. Ich rate immer all meinen Freundinnen, die mit dem Thema zu mir kommen, wie machst denn du das oder wie würdest du das machen, die Periode positiv zu besetzen. Also mir fällt das auf, dass in diesen ganzen YouTube-Kanälen, aber auch noch immer in den Hörspielen auch, die Tage, ne? Da ist man zickig, da hat man Schmerzen. Ich gebe das nicht weiter. Ich erzähle immer, und in meinem Fall ist das auch wahr, ich hatte ein super Verhältnis zu meinen Tagen. Ich habe die geliebt, ich fand die großartig. Jetzt sind sie vorbei. Ich hatte wirklich 30 tolle Jahre oder länger mit denen. Und jetzt bin ich auch froh, dass sie vorbei sind. Jetzt ist es auch schön, in einer anderen Energy zu sein. Ich vermittle ein positives Bild. Ich hatte auch letztens mit einer Freundin gesprochen, die schon fast so im Bereich Endometriose ist. Also wirklich eine Woche harte Krämpfe hat. Die thematisiert das nicht gegenüber ihrer Tochter. Und sie hat ihren Mann dazu angehalten, das nicht zu thematisieren. Ne? Die liegt dann einfach im Bett und ruht sich aus. Aber das wird nicht in Zusammenhang mit den Tagen gebracht, damit das nicht im Kopf der Tochter drin ist. Tage, Scheiße, wird bei mir auch so sein. Wir dürfen da wirklich sensibler auch werden. Ich teach auch meine Tochter, als ich meine Tage noch hatte, wie zyklusbewusstes Leben geht. Also ich habe dann früher mal gesagt, guck mal, ich habe meine Tage, ich ruhe mich heute ein bisschen aus, ich mache heute ein bisschen langsamer. Na, ich bin da nicht voll leistungsfähig, wenn ich meine Tage habe. Ich liege auf dem Sofa, ich brauche eine Wärmflasche. Wenn ich meine Tage habe, dann ist das immer die Phase der Ruhephase. Also ich habe sie da auch teilhaben lassen an meinem zyklusbewussten Umgehen mit der Regel. Und da auch gerne die Männer accountable halten, ne? Mama hat ihre Tage, da braucht die ein bisschen mehr Ruhe. Lass uns mal eine Wärmflasche für sie machen. Lass uns mal tolles Essen für sie machen. Ne? Ich brauchte dann zum Beispiel immer ein Steak oder eben auch anderes Essen. Ne? Mama hat ihre Tage, deswegen, ich habe irgendwie ein Filet mitgebracht. Das machen wir für Mama, weil ne, da hat die Nieper drauf, das braucht die, das braucht ihr Körper. Und wenn du vegan oder vegetarisch bist, ist es vielleicht für dich etwas anderes. No judgment bitte an der Stelle. Und dieses ganze Frau sein, eben positiv zu begleiten. Ich halte auch meine ganzen Freundinnen an, dass wenn die Regel kommt, dass wir ein Geschenk geben. Fuck it. Für jeden scheiß Zahn bekommt das Kind was von der Zahnfee. Warum gibt's keine Periodenfee, die kommt und ein tolles Armband oder was immer ein großes Geschenk ist, für dieses Mädchen bereithält auf diesem Weg zum Frausein? Warum kann es nicht ein tolles Schmuckstück geben und eine Party mit roten Kuchen und roten Ballons, um das zu zelebrieren? Warum wird das so schamvoll weggesteckt und wir stecken dann die Binden ein und so weiter und so fort? Das ist total blöd. Ich will das neu besetzen. Deswegen versuche ich dich jetzt in diesem Podcast und alle meine Freundinnen anzuzünden. Wenn eure Tochter das erste Mal menstruiert, macht was Großartiges daraus. Schenkt ihr ein Schmuckstück. Kuchen, Ballons in Rot, macht eine Party, wenn sich das für das Kind gut anfühlt und wenn es sich nicht beschämt fühlt. Zelebriert das, besetzt das positiv, damit die Periode nicht irgendwas ist, wofür man sich schämt, sondern etwas ist, worauf man stolz ist. Und im Zuge dessen hatte ich festgestellt, dass das bei uns ein Riesenthema eine Zeit lang war. Was mache ich denn, wenn die erste Regel kommt? Und dann haben wir ein Notfallkit erstellt. Ne? Also dann ne, habe ich erklärt, wenn sie kommen sollte, wenn du in der Schule bist, dann wickelst du dir einfach ein bisschen Klopapier um die Hand, das kannst du in den Schlüppi stecken, um einfach mal gut nach Hause zu kommen. Da war dann der Wunsch, dass es bestimmte Binden gibt, die wurden in der Schule deponiert. Dann war auch schon mal klar, es gibt Periodenschlüppi, es gibt inzwischen sogar Periodenschlüppi-Badeanzüge. Es gibt so viele tolle Sachen inzwischen und darüber haben wir ganz viel gesprochen. Wir haben eruiert, fühlt sie sich eher mit einem Schlüppi wohl, will sie den später haben oder will sie eher eine Binde, kann sie sich das mit einem Tampon oder mit einer Tasse vorstellen oder ist das noch ganz weit weg, dass wir einfach ganz natürlich über diese Dinge sprechen und da kein großes Bohem draus machen und lasst euch ruhig eure Söhne dabei sein. Ne? Also auch hier an der Stelle nochmal, eure Söhne, eure Männer können an diesen Gesprächen teilnehmen. Auch die Männer können oder müssten sogar mit ihren Töchtern darüber reden, damit es nicht dieses Schambesetzte hat. Also auch der Vater kann fragen, womit fühlst du dich wohl? Möchtest du lieber eine Binde haben oder möchtest du lieber später ein Panty haben? Ihr könntet sogar so weit gehen, selbst wenn ihr Söhne habt, dass ihr mit euren Söhnen sprecht, lasst uns ein paar Binden kaufen, lasst uns ein paar Tampons kaufen, lasst uns die im Badezimmer deponieren. Ich zeig dir wo, wenn eine von deinen Freundinnen mal in dieser bremslichen Situation bei uns zu Hause ist, dass sie zu bluten anfängt, dass wir was für die Girls da haben. Also, dass ihr sie auch schambefreit an die Periode ranführt, dass ihr sie vielleicht sogar mitnimmt zu TM, wenn ihr eure Sachen besorgt und seht, dass sie aufs Fließband gelegt werden, dass ihr die bezahlt, ne? Und dass ihr die vielleicht auch durch, gegebenenfalls durch die Jungs-Scham durchbegleitet. Ich kann auch nicht dabei sein, wenn du einen Tampon kaufst. Ja? Das ist okay, dass da erstmal Scham ist. Und das dürft ihr auch benennen. Dürft ihr auch sagen, hey, ich habe das Gefühl, du schämst dich gerade. Das ist in Ordnung, dass du dich schämst. Wir dürfen auch anfangen, dass Scham da sein darf. Genauso wie Wut oder genauso wie Freude oder genauso wie Angst oder genauso wie Trauer. Wir müssen nicht sagen, nee, du brauchst dich nicht schämen. Damit würden sie wir ja wegmachen. Wir sagen ja auch nicht, du brauchst nicht wütend zu sein, sondern wir sagen, ja, da ist Wut, lass Wut da sein. Ja, da ist Scham. Lass Scham da sein. Scham löst sich auf, wenn sie da sein darf. Scham löst sich auf, wenn wir sie ins Licht holen. Scham löst sich auf, wenn wir darüber reden. Ja. Bei anderen Gefühlen ist das so, dass wenn wir dauernd darüber reden, dann halten wir das Gefühl im Raum. Deswegen sollten wir nicht zu viel über Angst sprechen, weil dann bleibt das Manifest da. Aber bei Scham ist es genau andersrum. Wenn wir darüber reden, je mehr wir darüber reden, desto mehr löst es sich auf. So, weißt du, wie so Frühnebel, wenn das erste Licht kommt, ist er weg. Und genauso ist das auch mit der Scham. Und die Jungs und die Mädchen, die dürfen ihre Scham haben und wir dürfen den Raum halten, dass sie durch ihre Scham durchgehen, dass es sich auflöst und dass wir ihnen durch unsere Anwesenheit zeigen, es ist okay, dass da Scham ist und es ist okay, dass sie sich auflöst. Oder auch anzusprechen und zu sagen, ja, ich schäme mich auch oder ich habe mich früher dadurch geschämt, wenn ich die Binde aufs Kaufband gelegt habe bei DM oder bei einer anderen Drogerie oder im Supermarkt. Das ist okay. Das ist okay, wir sterben da nicht, wir überleben das. Und den Jungs auch nochmal klar zu machen, wenn deine Freundin oder wenn deine Mama nicht ihre Tage hätte, dann hätte sie dich nicht bekommen können. Das ist Teil des Lebens und so entstehen Babys. Die Frauen haben ihre Tage, weil das dazugehört, Kinder kriegen zu können. Und Binden zu kaufen, Tampons zu kaufen, gehört dazu und ist nicht so, wofür wir uns schämen müssen. Es ist alt, dass da Scham drauf liegt. Ne? Periodenblut ist eklig und unheilig, da darf man nicht die Hand geben. Gibt es viele Religionen, die das so sehen, das Jungfernhäutchen. Blöder Mythos, es gibt kein Jungfernhäutchen. Das dürfen wir alles ablegen, indem wir drüber reden. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Sexaufklärung. Ich bin ja ganz lustig aufgeklärt worden. Ich bin durch meinen Vater aufgeklärt worden. Meine Mutter hat mit mir nie über Sex geredet. Mein Vater hat das gemacht. Mein Vater hatte zuerst immer die neue Revue zu Hause. Das ist sowas wie die Praline oder so wie ein softer Playboy. Natürlich nur wegen den Kreuzworträtseln. Und die kam immer Donnerstag. Donnerstag war bei uns immer das Haus voll. Der ganze Freundeskreis von meinem großen Bruder war da. Alle haben diese Zeitung durchgehechelt. Und da habe ich schon den nackten Mann gesehen. Da gab es auch sowas wie Leserbriefe. Das war quasi wie eine Bravo für Erwachsene. Ich bin also mit der neuen Revue aufgeklärt worden. Und dann ist mir Folgendes passiert. Ich habe meinen Vater beim Pornogucken erwischt. Früher gab es ja nur VHS-Kassetten und es gab nur einen VHS-Kassettenrekorder, der stand im Wohnzimmer. Und mein Vater hat tatsächlich mal Sonntagnachmittag, weil er dachte, keiner ist zu Hause, ein Porno geguckt. Mit Orlowski hieß die. Und ich kam zufällig rein, guckte, dass er das anschaute. Und ich war als Mädchen schon total cool und war so, nee, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Ich habe mich also einfach dazu gesetzt. Und mein Vater hat später erzählt, dass er überhaupt nicht wusste, was er in der Situation machen sollte. Also er hatte Sorge, dass wenn er das jetzt so verschämt abdreht, dass er mir das Gefühl gibt, Sex ist was Komisches. Und das wollte er nicht. Also hat er angefangen, Sex, all diese Sexszenen zu kommentieren. Also diese Stellung ist unmöglich, da holt sich der Mann einen Penisbruch. Ich habe die Sätze noch im Kopf, ne? Viermal hintereinander, das kann kein normaler Mann. Er hat das alles kommentiert, wie so ein Fußballspiel. Und ich habe dabei ganz viel gelernt. Ich habe vor allem gelernt, dass ein Porno nichts mit der Realität zu tun hat. Dass das ein Schauspiel ist. Ich sage immer zu meinen Kundinnen, das ist so, wie wenn wir Fahrrad fahren, also wenn wir Autofahren lernen würden mit The Fast and the Furious. Keiner parkt mit einem 360 in eine Parklücke ein. Ah, Porno, die trainieren monatelang für manche von diesen Stellungen, für manche von diesen Techniken. Die haben jahrelange Experience. Die helfen vielleicht auch mit irgendwelchen Mittelchen nach. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Na, da holt sich der Mann einen Penisbruch so und so oft mal hintereinander. Das geht nicht. Das ist was, was wir unseren Söhnen vermitteln können, wenn mit 12 das Thema Porno anfängt hochzukommen. Das ist was ich meiner Tochter sage. Die ist jetzt ja 13. Ne? Porno hat nichts mit der Realität zu tun. Würgen, Anal, all diese Techniken, die man da sieht, da trainieren die monatelang für, um das machen zu können. Das ist wie Schauspiel. Das ist wie The Fast and the Furious zu Autofahren. Und Porno gucken macht was mit dem Kopf. Ich weiß das von ganz vielen von meinen Kolleginnen. Ich bin ja in der Ausbildung zur Sexualberaterin. Da sind ganz viele Jugendsozialarbeiterinnen und die sagen, dass die Kiddies kommen und fragen, ist Anal beim ersten Mal normal? Ist Würgen beim ersten Mal normal? Und es ist wirklich wichtig, dass wir mit unseren Kindern über Pornoaufklärung sprechen. Und zwar nicht erst mit 16, sondern schon mit 12. Wenn die anfangen, ab 12 im Schnitt, sehen die schon die ersten Pornos mit ihren Kumpels und Kumpelinen zusammen, dass wir schon früh anfangen, darüber zu reden, dass das nichts mit der Realität zu tun hat, dass man auch das wirklich dosieren muss, weil wir auch in den Beratungen immer mehr sehen, dass mehr und mehr junge Männer kommen, die gar keinen Sex mehr haben können, weil diese Illusion von den Bildern, die sie sehen, nichts mit der Realität mehr zu tun hat, dass die erwarten, dass die Frauen 7 Orgasmen haben, dass sie das Haus zusammenbrüllen. Völlig unrealistische Vorstellungen, die erstmal wieder verlernt werden dürfen, damit Sex mit einem normalen Menschen überhaupt erst wieder möglich wird. Und das den Jugendlichen und den jungen Menschen auch klar zu machen, ihr lasst euch da auf etwas ein, was euer Gehirn prägt und eure Vorstellungskraft und eure Fantasie prägt. Und seid vorsichtig, was ihr da in euer Leben lasst, weil euch das von dem tatsächlichen Erleben und dem tatsächlichen Fühlen weiter und weiter entfernt. Das heißt, darüber spreche ich mit meiner Tochter. Ne? Also was kann sie denn vom ersten Mal erwarten? Also das spreche ich schon auch an. Da kommen dann diese Fragen, wird es wehtun? Und dann sage ich eben, nee, eigentlich nicht, weil wir haben einfach viel zu früh Sex. Die Klitoris, dann zeige ich ein Bild von der Klitoris, dann erkläre ich die Klitoris. Da gibt es ganz tolle Bücher, die tue ich euch alle in die Shownotes. Die muss richtig erregiert sein, wie der Penis auch. Na, dann ist die richtig voll, dann ist man richtig heiß und dann hat man richtig Lust auf Sex. Und dann ist sozusagen der ganze Intimbereich vorbereitet und kann den Penis ganz anders aufnehmen. Dann hat sich die Gebärmutter nach hinten gezogen und hat die Vagina verlängert, sodass sie den Penis aufnehmen kann. Wenn es wehtut, ist es meistens, dass es zu früh stattgefunden hat. Ich sag auch, dass Feuchtwerden nicht das Zeichen dafür ist, dass man ready ist, sondern Feuchtwerden ist ein rein physiologischer Vorgang. Das ist wie Gänsehaut, wenn einem kalt ist, oder wie Magenknurren, wenn man Hunger hat. Das ist nur der Körper, der merkt, jetzt ist Sex oder was Sexuelles, wir befeuchten. Aber das ist nichts, was ein Ausdruck dafür ist, ob jemand ready ist oder nicht. Ich sag eben auch, da hat mein Vater mich zum Beispiel auch wieder aufgeklärt, als ich mein erstes Mal bevorstand, also er wusste, ich nehme die Pille, hat er mich zur Seite genommen und gesagt, du weißt auch, wie man einen Mann sonst befriedigen kann. Ich dachte, ich versink im Boden vor Scham. Aber es war ihm wichtig und er hat auch damals zu mir gesagt, die beste Stellung ist die Reiterstellung fürs erste Mal, weil dann kannst du die Einführgeschwindigkeit bestimmen, ne, und stoppen, wenn es weh tut. Solche Sachen würde ich droppen, weil das ist wichtiges Wissen, das die jungen Menschen brauchen und das ihnen dienlich ist. Und klar war ich voller Scham, aber das lag auch daran, dass mein Vater und ich kein gutes Verhältnis hatten. Mein Vater war damals wie ein General und hart und sehr leistungsorientiert und wir hatten damals kein gutes Verhältnis miteinander und das war viel zu viel, aber die heutigen Mütter und die heutigen Väter haben ganz anderes Verhältnis zu ihren Söhnen und Töchtern. Da kann man solche Gespräche viel leichter führen. Und man kann auch einfach sagen, du, ich weiß, da ist jetzt Scham im Raum. Für mich ist es auch nicht leicht, aber du bist mir wichtig und ich möchte, dass du da ein gutes erstes Mal hast. Deswegen führen wir dieses Gespräch. Ich habe meiner Tochter aber auch angeboten, wenn du nicht mit mir sprechen möchtest, dann buche ich dir eine Sexualpädagogin online und auch für alle deine Freundinnen, die autorisiert sind, von ihren Eltern dabei zu sein. Und dann frag dir die alle Fragen. komm, die 120 Euro für eine Stunde online, das ist es mir wert, dass du gut aufgeklärt bist und dass du die alle Fragen fragen kannst und dass die dir die ordentlich souverän beantwortet. Und das wiederhole ich immer, sage ich ihr schon seit sie 9 ist. Wenn du das wissen möchtest, ich mach das gerne, aber wenn es dir mit mir zu peinlich und zu doof ist, ich buche dir jemand, der das machen kann. Oder vielleicht hast du auch eine coole Tante, eine coole Patin, eine coole Freundin, zu der deine Tochter dann dein Sohn ein gutes Verhältnis hat, eine Cousine, eine Ältere, die man dann beauftragen kann, sowas zu machen zum Beispiel. Da gibt's also sozusagen kostenintensive, aber auch kostengünstigere Möglichkeiten, die Kinder gut aufzuklären. Weil ich der Überzeugung bin, wenn du ein gutes Sexleben hast, wenn du gut da rein startest, dann ist vieles gewonnen. Und dann spreche ich auch mit ihr darüber, dass man Sex lernen muss. Ja, also meine Tochter hat sich Rollschuhlaufen beigebracht, sage ich. Das ist genauso beim Sex auch. Ne? Am Anfang fällst du immer hin. Ne? Und je mehr du übst, desto besser wird er. Und desto mehr Pirouetten kannst du nachher drehen und desto mehr Akrobatik kannst du damit machen. Das ist beim Sex genauso. Das ist nicht so, dass du den machst und dann ist er perfekt, sondern du lernst mit jedem Mal, wo du das machst. Und das ist auch super, wenn du unterschiedliche Sexualpartner hast und Partnerinnen, weil du von jedem nochmal was anderes lernst und weil du dich bei jedem Mal lernst. Je größer da dein Erfahrungsschatz ist, desto besser ist es. Das ist was ich meinem Vater total verdanke, dass er mich nie beschämt hat und gesagt hat, ich muss mich zurückhalten. Egal mit wie viel Knutschflecken ich nach Hause kam, es war immer so, ja, okay. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, tob dich aus, mach Erfahrungen. Je mehr du weißt, wer du bist sexuell, desto mehr Spaß wirst du an Sex haben. Ich bin kein Fan von diesem Bodycount-Ding. Bodycount, ne? Also wie viele Geschlechtspartner hattest du? Weil wir gehen ja auch, wenn wir zum Beispiel eine Operation machen, dann gehen wir zu dem Operateur, der die meisten Operationen durchgeführt hat, der den meisten Erfahrungsschatz hat. Wir gehen ja nicht zu dem, der erst eine Operation gemacht hat, weil er sich für mich aufgespart hat. Er gibt für mich keine Logik. Und ich bin auch nicht diejenige, die denkt, eine Vulva, eine Vagina nutzt sich ab durch die Benutzung. Na, wir denken ja auch nicht, dass der Penis sich abnutzt durch die Benutzung. Das ist totaler Blödsinn. Das ist ein Muskel. Im besten Falle wird er sogar mehr trainiert. Ne? Wir sagen ja auch, wenn es zur Menopause kommt, use it or you lose it. Also nutze es, sonst verlierst du es. Das ist ein Muskel, die Vagina. Und je mehr du diesen Muskel nutzt, desto besser wird er durchblutet. Desto mehr Zellen sind aktiviert, desto sensibler ist er, desto mehr kann er wahrnehmen. Das heißt, das gilt natürlich für Menschen genauso, für junge Menschen genauso. Und vor allem sage ich meiner Tochter, guck, dass du rausfindest, wie du Spaß an Sex hast. Guck, wie du rausfindest und deinen ersten Orgasmus hast. Das will gelernt sein. Es geht nicht darum, dass er den meisten Spaß an Sex hat, sondern es geht darum, dass du den meisten Spaß an Sex hast und dass du herausfindest, wie das geht und dass er weiß, wie es für ihn geht und dass ihr darüber redet, so wie du mit mir darüber redest. Weil ich treffe so viele junge Frauen, die sagen, ich weiß gar nicht, warum ich Sex haben soll. Weil wir ihnen als Gesellschaft, weil wir ihnen als Eltern nicht sagen, Sex ist toll, Sex macht richtig viel Spaß, find heraus, wie du Spaß haben kannst. Und meistens ist das der Orgasmus, aber es muss nicht immer der Orgasmus sein, dass wir unseren Kindern auch beibringen, Sex ist nicht nur Penetration, Sex ist Knutschen, ist Kuscheln, ist Petting, ist miteinander nackt sein, ist miteinander intim sein auf ganz, ganz viele Arten und Weisen. Und das erzähle ich und das lebe ich vor und also, ne, das zieht mir jetzt nicht beim Sex zu, sondern ich rede darüber, ne, ich umarme meinen Mann, wir kussen, wir fassen uns an, na, ich zelebriere das und sie sieht das bei uns. Und ich glaube eben, dass es auch wichtig ist, wenn wir Jungs großziehen, dass wir eben das genauso machen. Dass klar ist, weibliche Sexualität funktioniert anders. Frauen brauchen länger, also Frauen sind mehr wie ein Kamin, wenn es um die Lust geht. Jungs sind mehr wie ein Feuerzeug, du bist ganz schnell entflammt, aber eine Frau braucht in der Regel eine halbe Stunde Vorspiel, bis der Kamin, bis der richtig heiß ist und lodernd ist. Du musst herausfinden, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Na, auch darüber klar zu machen, ihr müsst beim Sex reden. Na, also, wie verständigt ihr euch denn miteinander? Du weißt nicht, was sie will, sie weiß nicht, was du willst. Sprecht miteinander, so wie du mit mir darüber sprichst. Frag sie danach, was ihr gefallen hat, was ihr nicht so gut gefallen hat. Ja, also auch Sex darf gelernt werden, Sex darf sich verändern. Du wirst anderen Sex haben mit 20 als mit 30, mit 40, mit 50. Und das bespreche ich immer, ne? Also, und zwar nicht nur in solchem Kontext, sondern ne, gucken wir ein Video von Madonna und dann sage ich, guck mal, Madonna, die ist jetzt ganz anders. Die war früher in ihrer Sexualität so und so und als Frau so und so. Und heute, guck mal, wie die ganz anders wirkt und die lässt sich nichts vorschreiben. Die hat lauter Liebhaber oder Partner, die sind 30 und teilweise in ihren 20ern und das lebt die voll aus. Ne? Und gucken wir uns Cher an. Also ich nutze auch diese ganzen Frauenvorbilder, um zu zeigen, wie Sexualität in den verschiedenen Altern gezeigt wird und gelebt wird. Und ich meine, wir gucken da natürlich auch Serien zusammen auf Netflix und auf Walt Disney und wie sie alle heißen. Und da nutze ich immer diese Momente, um über schwule Sexualität, um über lesbische Sexualität, über heterosexuelle, ne? Dann mache ich sie auf Dinge aufmerksam, wo ich denke, das ist nicht so gut gelaufen oder das ist gut gelaufen. Und hol das aus diesem Silo raus, ne? Du setzt dich hin und wir führen ein Gespräch und da ist vielleicht Scham, sondern ich strick das in das ganze Leben hinein. Und ganz zum Schluss will ich noch eine wichtige Sache sagen. Achtet bitte darauf, wie ihr über den Körper eurer Töchter sprecht und eurer Söhne. Ja, ich sehe so viel Bodyshaming. Und da dürft ihr wirklich drauf achten, dass ihr euren Kindern sagt, wie schön sie sind und wie sexy sie sind und wie toll sie aussehen und was für eine tolle Oberweite sie haben und was für eine tolle Hüfte sie haben und was für einen tollen Popo sie haben. Also nicht nur zu sagen, wie klug sie sind, sondern auch wie schön und sexy sie sind, dass eure Kinder wirklich ein gutes Körpergefühl kriegen. Und wichtig ist auch, dass ihr über euren Körper gut redet. Also, dass ihr nicht nur darüber redet, welche Diät ihr macht und was euch wieder nicht an eurem Körper gefällt, dass ihr das zurückhält. Weil das macht was mit euren Kindern. Wir haben Sex mit unserem Körper. Und wenn ihr kein gutes Körperbild vorlebt oder wenn ihr den Körper eurer Kinder beschämt, dann findet so, na, dann mögen die ihren Körper nicht und das macht was mit ihrer Sexualität. Also da wirklich, selbst wenn ihr kein gutes Körperbild habt, das ist auch in Ordnung. Aber dann close your mouth. Sprich nicht, wie du dich nicht schön findest. Sprich nicht darüber, wenn deine Kinder zuhören, dass du wieder eine Diät machst. Gib dem keine Worte, damit das nicht dein Kind mitnimmt. Aber die sitzen dann später bei mir in den Kursen und sagen, ich wurde immer als zu dünn bezeichnet. Man hat immer gesagt, ich habe Storchenbeine oder ich war immer die Dicki und mit 7 wurde mir schon gesagt, wie ich abnehmen soll. Oder meine Tante hat nur über Diäten gesprochen. Das hat was auch mit der Sexualität zu tun. Natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein und so weiter. Da dürft ihr ein bisschen achtsamer sein, wie ihr über euren Körper sprecht und über den Körper eurer Kinder. Und noch eine zweite Sache ganz zum Schluss. Es gibt Studien darüber, dass das sexuelle Selbstbewusstsein der Töchter besser wird, wenn sie vom Vater aufgeklärt werden. Und das sehe ich ja an mir. Mein Vater hat ja mich aufgeklärt und ich bin wirklich sexuell sehr selbstbewusst. Und deswegen habe ich jetzt kürzlich zu meinem Mann gesagt, du musst unsere Tochter aufklären. Auch. Du musst mit ihr über Porno reden. Du musst mit ihr über Sex reden. Du musst dieses Gespräch mit ihr führen. Weil wenn du dieses Gespräch mit ihr führst, dann merkt sie, dass das für dich okay ist, dass sie ein sexuelles Wesen wird, dass sie sich sexuell entfaltet, dass sie sich sexuell ausprobiert. Also haltet eure Männer, eure Väter, eure Partner accountable, was Sexualität angeht. Dass die die Töchter aufklären, dass die die Söhne aufklären, dass sie dieses Selbstverständnis reintragen. Es gibt diese Studien, dass die Töchter sexuell selbstbewusster sind, wenn sie von den Vätern aufgeklärt werden. Und ich finde es wunderschön, gerade jetzt, wo die Männer so aufblühen, wo die Männer so in diese neue Männlichkeit reinsteppen, wo die Verantwortung im Haushalt übernehmen, wo sie Mental Load übernehmen, wo die Verbindung zu den Kindern eine andere ist, wo sie wirklich aktiv und präsent im Leben der Kinder sind, dürfen sie auch aktiv und präsent in der Aufklärung sein. Ihr dürft erzählen, wie ihr aufgeklärt wurdet. Ihr dürft erzählen, wie euer erstes Mal war. Ihr dürft erzählen, was alles schiefgegangen ist beim ersten Mal oder in eurem sexuellen Leben. Ihr dürft euch sexuell zeigen durch diese Erzählungen euren Kindern und sagen, was ihr gut fandet, was ihr nicht gut findet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was alles schiefgegangen ist, damit eure Kinder auch von den Vätern merken, Sex ist normal, Sex gehört dazu, Sex darf gelernt werden, Sex macht richtig Spaß und da gibt es ganz, ganz viel zu lernen, zu erleben und zu erfahren. So, ich hoffe, ich konnte euch anzünden und ganz viel Inspiration geben, wie ihr mit euren Kindern, euren Teenagern, euren Jugendlichen über Sex reden könnt, über Menstruation reden könnt, über Porno reden könnt. Ich tue euch in den Shownotes Bücher rein, die ich gut finde. Ihr könnt gerne in den Kommentaren noch viel mehr dazu adden und euer Wissen teilen mit den anderen. Vergesst nicht, die Folge zu liken. Vergesst nicht, mir zu folgen auf den Kanälen, wo ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr einen Aha-Moment mit mir teilen wollt, ihr könnt mich am besten über Instagram erreichen. Da könnt ihr mir gerne eine DM schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Lust, dieses Thema mit euren Kindern zu exploren, zu erforschen, zu besprechen. Und ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Abend, ein tolles Wochenende und bis zur nächsten Folge.